Alke Hammer ist bei mir. Herr Hammer, Deutschland, im Grunde die ganze westliche Welt, befindet sich in einer Wirtschaftskrise. Wie viel Prozent dieser Krise hat wirklich systemische Ursachen und wie viel zyklische?
Nun, ich glaube, dass diese Krise, insbesondere die deutsche Krise, absichtlich von der Politik herbeigeführt worden ist. Das heißt, sie wäre überhaupt gar nicht nötig. Hier ist, meines Erachtens, haben wir hier eine Sabotagepolitik in Berlin, die ganz bewusst die Industrie, den industriellen Mittelstand in Deutschland vernichten will. Das haben sie auch in Davos ganz offen zugegeben. Sie wollen sogenannte CO2-Freiheit und da haben sie eigentlich das produzierende Gewerbe in Deutschland als Hassobjekt ausgekoren und das vernichten sie, indem sie zum Beispiel die Energieversorgung verunsichert haben. Ich erinnere an den größten Terrorakt gegen Deutschland in der ganzen Nachkriegsgeschichte, auch gegen die Umwelt Europas, das ist ja die Sabotage der Nord Stream 2 Pipeline. Ich erinnere daran, dass man ganz künstlich zusätzlich noch durch Auflagen, durch Zusatzsteuern, Zusatzabgaben die Energie künstlich verteuert hat. Ich erinnere daran, dass man mit immer mehr Verboten, mit immer mehr Terrorisierung der Bürger, insbesondere der Leistungsträger, denen die Lust am Arbeiten nimmt, dass man immer neue Abgabenorgien zumindest offen diskutiert, wo die Leute eben schlicht und einfach keine Lust mehr haben. Hinzu kommt, dass wir ohnehin eine alternde Gesellschaft haben, wo ältere Herrschaften sehr erfolgreich waren und sich selber sagen, soll ich denn jetzt noch einmal diese Sonderbelastung, die der Staat uns aufdrückt, übernehmen oder mache ich nicht einfach dicht? Und genau das ist jetzt, was wir jetzt sehen. Die Unternehmen machen einfach still und leise dicht. Sie produzieren einfach nur nicht mehr, wie Herr Habeck so schön sagt, aber sie sind dauerhaft eben aus dem Markt. Und das ist die Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben. Sie wäre gar nicht nötig gewesen in diesem Maße, wenn die Politik das nicht absichtlich herbeigeführt hätte.
Nun gibt es ja so etwas wie gewusste, gewollte Schäden und das, was man im Militär jetzt irgendwie als Kollateralschäden bezeichnet. Also glauben Sie, dass dieser Zusammenbruch, so kann man es ja schon fast sagen, dass er tatsächlich in seinen Einzelheiten und Folgen impliziert war? Oder ist dort auch einfach schlechtes Handwerk einer linksgrünen Wirtschaftspolitik, das sich dann noch verstärkend auch zu Trage kommt?
Mir kommt das vor, als handle die Politik wie die Vandalen. Das heißt, es wird blindlings alles zerschlagen, was irgendwo im Weg ist. Und hinterher überlegt man sich dann, ob das jetzt gut war, ob man zu viel zerschlagen hat oder wenig. Also ich sehe eine mit großem Schrecken, dass wir auch in den Ministerien politische Färbungen haben, beziehungsweise dass wir Kompetenz durch politische Gehorsamkeit ersetzt haben und damit im Ergebnis, zumindest das, was der Bürger fühlt, auch in den Ministerien eine weitgehende Faktenbefreiung haben. Und das bedeutet eigentlich, dass hier unkontrolliert zerstört wird. Und wir alle kennen die Grünen und auch die SPD leider, aber leider auch die CDU, die hier denen die Folgeschäden offensichtlich egal sind. Insofern ist das hier ein sehr unkontrolliertes Zerschlagen.
Die Bundesregierung, also die jetzt noch amtierende, sagt ja, nein, wir wollen die Wirtschaft transformieren. Da werden sicherlich alte Systeme verschwinden, aber neue werden kommen, wie grüner Wasserstoff, wie Elektromobilität. Habeck, der Wirtschaftsminister, spricht dann von einem Booster für die Wirtschaft. Also sehen Sie hier tatsächlich auch Ansätze, dass neue ökonomische Systeme, die auch funktions- und belastungsfähig sind, entstehen? Oder sind das reine Versprechungen, vielleicht auch reine Wunschträume aus der Ideologie geboren?
Das sind nicht nur reine Wunschträume aus der Ideologie geboren, sondern das ist absoluter Blödsinn. Der Wasserstoffmann ist Unsinn, denn bei der Transformation von Energie in Wasserstoff und wieder zurück geht so viel Energie verloren, dass das eine solche Verschwendung ist, dass sie niemals, niemals effizient sein kann. Das heißt, nur mit dem einfachsten logischen Folgerungen lässt sich schon erkennen, dass das blanker Unsinn ist, was hier gemacht wird, sondern es sind einfach nur Parolen, die in die Welt geschmissen werden, dass man etwas Größeres vorhat, um nicht einfach den Leuten nur sagen zu müssen, wir zerstören blindlings, weil wir euch hassen, weil wir die deutsche Wirtschaft kaputt machen wollen und weil wir eben schrumpfen wollen, weil wir euch den Wohlstand eben abnehmen wollen. Und das will man den Leuten eben nicht erzählen, sondern man sagt, ja, wir haben etwas Größeres vor, aber alles das, was ich bis jetzt aus diesen Kanälen gehört und gelesen und ich behaupte, dass ich mal nicht ganz schlecht informiert bin. Das ist blanker Unsinn. Da ist nichts Nachhaltiges, überhaupt nichts Nachhaltiges. In der ganzen künstlichen Intelligenz werden wir den Vorsprung, den die USA und auch China haben, nie wieder aufholen, denn wir haben gar nicht die Energie, um diese großen Datacenters überhaupt betreiben zu können. Zweitens, es investiert auch niemand in irgendwelche großen Datacenters in Deutschland, nur weil die Energie hier viel zu teuer ist und auch nachhaltig teuer bleiben wird. Das heißt, alle diese Konzepte sind völlig, völlig irre. Sie sind völlig unausgegoren. Sie zeigen eigentlich nur, dass man im fremden Interesse zu handeln scheint. Nicht? Wer ist denn der Gewinner dieser Sache? Das sind die USA, die eben einen Wettbewerber verlieren, nämlich Europa, Deutschland dort. Und das ist China, die ebenfalls einen Wettbewerber verlieren, nämlich Deutschland und Europa. Und das sind die einzigen Gewinner. Und dass also die Politik in Europa sich zum Helfer dieser fremden Interessen macht, das ist ein Skandal.
Diesen internationalen Fragen kommen wir vielleicht gleich noch auch zu der Rolle, die Donald Trump und seine Ankündigung von Zöllen möglicherweise für Europa spielen können. Aber bleiben wir zunächst mal noch im Inland. Wir haben ja, wenn man so will, als symbolische Entwicklung oder als Menetekel die Situation bei Volkswagen, ein großer Automobilkonzern im teilweise faktischen Staatsbesitz, der jetzt massiv abbauen wird, der im Grunde vor seinem Untergang in der bisherigen Form steht. Ist das quasi die Zuspitzung dessen, was Sie eben beschrieben haben, oder wurden da bei Volkswagen auch noch einfach Managementfehler gemacht?
Naja, Volkswagen ist, wie Sie zu Recht sagen, im Staatsbesitz. Das Land Niedersachsen hat alle Möglichkeiten, jede Entscheidung zu verhindern. Und das Land Niedersachsen hat ja gerade die amerikanischen Kommissare in Volkswagen unterstützt, die im Grunde Ursache sind für das, was jetzt als Sabotage innerhalb des Konzerns passiert war. Nämlich, dass man dem Konzern dazu verpflichtet hat, auf die Elektromobilität zu gehen, die keiner haben will und wo der Konzern nicht ansatzweise technologisch auf dem Stand dessen ist, was die Wettbewerber in China und auch in den USA haben. Also insofern sind das zum Teil hausgemachte Probleme, aber sie sind von der Politik erzwungen. Wenn das Land Niedersachsen eine Person, die ausgemachte Autohasserin ist, zum Aufsichtsrat für das Land Niedersachsen in den Volkswagen Aufsichtsrat entsendet, dann sagt das im Grunde schon alles. Und das, was hier passiert, ist eben auch die Politik, die dafür verantwortlich ist. Der Vorstand hat sich beschwert. Man hat also öffentlich auch mitbekommen, dass der Vorstand mit dieser ihm aufoktroyierten Politik nicht einverstanden war.
Wie schätzen Sie da die Rolle der IG Metall ein, die ja jetzt mit Warnstreiks bei Volkswagen von sich reden macht, die Entscheidung zur betriebsbedingten Kündigung, darauf wird es hinauslaufen, letzten Endes scharf kritisiert, die aber ja auch im Aufsichtsrat vertreten ist und die ja bisher zum Beispiel die Elektromobilität, die Transformation geradezu offensiv mitgetragen hat?
Na, die IG Metall, die beherrscht ja auch die SPD und die SPD regiert in Niedersachsen. Das heißt, die SPD ist, die IG Metall ist genauso Mittäter wie ihre Parteikollegen, die in Regierungsverantwortung in Niedersachsen sind. Also insofern ist das ein nicht nur heuchlerisches Spiel, sondern es ist ein sehr falsches Spiel, wo man versucht, die Mitarbeiter von VW eben im Grunde über den Barbier zu ziehen, nicht? Indem man ihn vorgaukelt, man würde tatsächlich auch nur ansatzweise ihre Interessen berücksichtigen wollen oder im Auge haben. Nein, die IG Metall arbeitet hier offensichtlich auch in fremdem Interesse und zwar mehr in Zusammenarbeit mit der SPD und ihren internationalen Netzwerkpartnern, angloamerikanischen Netzwerkpartnern, als für die eigenen Mitglieder und insbesondere für die deutsche Wirtschaft.
Kommen wir mal zum Verhältnis zu den USA. Bereits unter der jetzt scheidenden Regierung hatten wir eine deutliche Standortpolitik in den USA. Damals unter dem Stichwort Inflationsbekämpfung wurden Unternehmen angelockt. Donald Trump hat jetzt angekündigt, massiv Zölle einzuführen. Das gilt jetzt erstmal für die direkten Nachbarstaaten, also Kanada und Mexiko. Aber man kann sich ausrechnen, dass es natürlich auch für europäische Staaten gelten wird. Laufen wir hier auf einen Wirtschaftskrieg zu und spielt Trump eventuell eine Doppelrolle, also in geopolitischer, friedenspolitischer Hinsicht möglicherweise positiv, aber in wirtschaftspolitischer Hinsicht jedenfalls für uns verheerend?
Ja, ich denke, dass wir schon seit langem in einem Wirtschaftskriegsumfeld befinden. Also wenn unsere wichtigste Energieversorgung Nord Stream 2 zerstört wird, sabotiert wird durch den größten Terrorakt der Nachkriegsgeschichte, sowohl gegen die Wirtschaft als auch gegen die Umwelt, dann ist das Krieg. Dann ist das nichts anderes als Krieg. Wir befinden uns im Krieg. Es ist nur so, dass hier, sagen wir mal, Kollaborateure, der am Werken sind, auch innerhalb Europas, die uns sozusagen, die uns die Gegenwehr verbieten, die also alles unterlassen, dass wir überhaupt noch dort wirtschaftlich bestehen können. Was Donald Trump für die USA macht, ist völlig in Ordnung und auch völlig natürlich. Er versucht, das ausufernde Handelsbilanzdefizit irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Er ist wie der Konkursverwalter in den USA und es kann durchaus sein, oder ich traue ihm mehr zu, dass ihm das auch gelingt, als jedem anderen Präsidenten bis jetzt. Und insofern macht er eigentlich nichts Verkehrtes. Dass ob Zölle das richtige Mittel sind, wage ich zu bezweifeln. Das wird auch er wahrscheinlich herausfinden, denn sie können Produktion nicht dadurch in die USA holen, dass sie im Ausland die Produktion sehr viel teurer machen. Denn sie müssen das Know-how aufbauen und in der Regel ist mittlerweile der Kostenabstand zum Ausland von den USA zu anderen Ländern wie Kanada oder auch Mexiko so hoch, dass also auch die Zölle das nicht wettmachen werden. Beispielsweise bei BYD, sie können bequem also das Fahrzeug mit den Strafzöllen versehen, dann ist das Fahrzeug immer noch halb so teuer wie ein vergleichbares amerikanisches Produkt. Also insofern wird man mit den Zöllen dort nicht weiterkommen. Ich halte eher eine aufbauende Strategie für sinnvoll, nämlich, dass man hier dass man sich hier in Europa, aber auch in den USA die Kräfte entfesseln lässt. Das heißt, dass man sie von den Fesseln befreit, die Bürokratie und Abgabenpolitik ihnen aufgedrückt haben und dass man im Gegenzug sich von den völlig unnützen Aktivitäten befreit, die Geld verschwenden, die das Geld in Unproduktives umwandeln und die völlig nutzlos und sinnlos sind. Und da wird Donald Trump auch dabei. Das hat er sehr schön angekündigt. Also insofern muss das nicht zum Nachteil für Europa sein, seine Politik. Sie wird erst dann zum Nachteil Europas, wenn hiesige Politiker uns weiterhin bekämpfen und nicht für bessere Umstände sorgen.
Wir haben die Folgen des Stellvertreter- und Wirtschaftskrieges gegen Russland schon angesprochen, Nord Stream 2. Jetzt gibt es einen weiteren sich ausdehnenden Kriegsschauplatz im Nahen Osten. Es kann sein, dass es zu einem Krieg gegen den Iran führt. Es kann sein, dass Georgien, ein Land, durch das Pipelines verlaufen, im Grunde vor einer Art Bürgerkrieg steht oder auch vor weiteren Sanktionen, ebenfalls vor Sanktionen. Welche Auswirkungen haben diese neuen Kriegsschauplätze auf die Energieversorgung und überhaupt auf die Wirtschaftspolitik bei uns?
Ein Krieg mit dem Iran würde die Ölversorgung aus Saudi-Arabien, aus dem ganzen Golf unterbrechen und das würde eine Kostenexplosion der Energie bedeuten. Das würde für die gesamte westliche Welt eine Wirtschaftskrise bedeuten, die sie seit den 1929er Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Auseinandersetzungen in Georgien sind meines Erachtens etwas begrenzter in dieser Hinsicht. Sie sind nicht unwichtiger, aber sie sind begrenzter. Aber insbesondere ein möglicher Krieg gegen den Iran wäre eine katastrophale Folge für die gesamte westliche Hemisphäre.
Wir haben gesehen abschließend, dass immer mehr Staaten, die auch über Bodenschätze verfügen, die für den Westen wichtig sind, den Randbereich der westlichen Hegemonie verlassen und sich eher dem russisch-chinesisch dominierten Block anschließen. Zum Beispiel in der Sahelzone, da wo die Bundeswehr zeitweise stationiert war. Ich würde mal sagen, eher um die französischen Atom- und Uranvorkommen zu sichern und Goldvorkommen zu sichern. Wie sehr hat dieser Verlust der Sahelzone sich ökonomisch ausgewirkt, aber vielleicht auch politisch, aber ökonomisch ist eher Ihr Fachgebiet?
Nun, der Verlust der Sahelzone ist für Frankreich insofern eine absolute Katastrophe, weil sie ihren wichtigsten Energielieferanten Russland durch selbstgewählte Sanktionen ausgeschlossen haben. Ihr zweitwichtigster Lieferant, das war die Sahelzone, ist jetzt ausgefallen, weil die von der Diebstahlspolitik Frankreichs genug haben. Und der drittwichtigste Lieferant, Kasachstan, für das Plutonium droht auszufallen, weil er eben auch sich immer enger in das BRICS-Geflecht einbindet, sodass eigentlich nur noch untergeordnete Lieferanten wie Kanada und mit weitem Abschlag die Ukraine sich für Frankreich anbieten. Nun ist das Problem, dass Frankreich selber kein Uran hat, dass es aber Lieferverpflichtungen hat, und zwar überall dort, wo der französische Staatskonzern Areva eben Atomkraftwerke weltweit gebaut hat. Er muss also das Plutonium auch dort liefern. Das kann er nicht mehr. Er kann auch nicht mehr, oder er kann möglicherweise nicht einmal mehr ausreichend Plutonium für die eigenen Kernkraftwerke in Frankreich liefern. Das war aber nun die Grundlage, mit der man die deutsche Energieversorgung sabotiert hat, dass man eine Abhängigkeit zum französischen Atomstrom schaffen wollte, um damit Deutschland jederzeit von Frankreich erpressbar zu halten und so auch das europäische Plünderungskonzept aufrecht zu halten. Das stürzt jetzt alles in sich zusammen, und deswegen sehen wir möglicherweise jetzt, dass mit Frankreich der erste Domino Europas bricht und damit auch das gesamte europäische Einzelstaatskonzept in sich zusammenfällt und die europäische Wirtschaft von Frankreich in den Abgrund gerissen wird. Das ist für mich eigentlich jetzt so die logische Folge daraus. Denn Kanada wird die Plutoniumversorgung nicht erhöhen für Frankreich, denn die USA haben das schon angedeutet. Die USA sind nämlich selber zu 50% abhängig vom russischen Plutonium gewesen, was ab nächstem Jahr nicht mehr kommt. Und insofern werden sie ihr kanadisches Rohstoffdepot anweisen, nicht mehr an die Welt, sondern nur noch an USA zu liefern. Bevor eben in USA die Lichter ausgehen, soll das lieber in Europa passieren.